SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
Heute Vormittag mit einem Mann, der beruflich gesehen immer zweigleisig gefahren ist, als Arzt auf der einen Seite, auf der anderen Seite als Schauspieler. Guten Morgen und herzlich willkommen, Joe Bausch.
Guten Morgen.
Insgesamt 32 Jahre Gefängnisarzt in der JVA Werl in Nordrhein-Westfalen bis zum November des Jahres 2000.
Ende November 2018 durfte ich dann gehen, wurde ich entlassen.
Okay. Wann waren Sie zuletzt in einem Knast?
Am 30. November
2018. Fehlt Ihnen der Knast ein bisschen?
Nein, überhaupt nicht. Also die Institution fehlt mir überhaupt nicht. Und was mir fehlt, ist manchmal der Kontakt zu dem einen oder anderen Gefangenen und Patienten, dessen Leben man halt eben lange Zeit auch begleitet hat als Arzt, ja. Wo man wissen möchte, lebt er noch, geht's ihm gut, ist die Krankheit noch gut behandelt oder sowas. Oder auch ab und zu die Begegnung, wo man mal halt gemeinsam wieder sich irgendwie was erzählt.
Womit haben Sie die Zeit gefüllt?
Ich habe die Zeit gefüllt, indem ich... ich habe Sendungen gemacht, ich habe ein Buch geschrieben und bin umgezogen.
Aber bei Umzug, es gab so ein paar Schlagzeilen, die nicht besonders schön für Sie waren, Betrugsvorwürfe gegen Joe Bausch, weil Sie irgendwie einen Mietzuschuss nicht bezahlt oder zurückbezahlt haben?
Nein, ganz einfach, weil die Behörde vergessen hat, ungefähr 6 Jahre lang mir die Miete einzuhalten. Und ich habe es nicht gemerkt, weil ich in der Zeit nach dem ersten Buch so viel Termine hatte, so viel auch nebenher verdient habe, dass es mir ehrlich gesagt nicht aufgefallen ist. Ja. Und das hat man nicht nachvollziehen können. Ich habe gesagt, wie kann das sein? Und es ist längst alles zurückbezahlt. Und also auch der Betrugsvorwurf ist nicht mehr im Raum. Ich wurde mittlerweile sogar wieder angefordert, ob ich nicht im Knast als Arzt wieder vertreten könne. Aber,
Wobei wegen dieser Mietgeschichte, ich glaube, das Verfahren ist in Anführungsstrichen nur eingestellt worden. Das ist also kein erstklassiger Freispruch.
Naja gut, also man hätte das Verfahren natürlich irgendwie noch monatelang weitertreiben können mit Zeugen und allem Aufriss, den man machen kann und möchte. Und natürlich ist es so, du hast als Prominenter natürlich einen Bonus, aber auch einen Malus. Der Bonus ist, du kriegst die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und der Malus ist, dass das Gericht sagt, wir dürfen ihn aber auf keinen Fall in irgendeiner Weise auch nur in den Verdacht geraten, dass wir ihn vielleicht besser behandeln könnten.
Okay.
Und dann denkst du dir, okay, die Nummer geht vielleicht noch weiter. Und wenn man überlegt, von meiner Entlassung aus dem Gefängnis bis hin zu der Anzeige hat es knapp 2 Jahre gedauert. Und das letzte Jahr hat mich dann komplett damit, habe ich mich damit beschäftigen müssen. Und irgendwann will man auch etwas loswerden.
Klar, was macht das mit einem insgesamt? Sowas?
Es ist ein sehr unangenehmes Gefühl, wenn dich ausgerechnet dein Arbeitgeber, für den du 32 Jahre im Gefängnis eine verantwortungsvolle Position ausgefüllt hast, wo man wirklich viel Verantwortung hat, wenn der zum Abschied oder kaum bist du weg vom Hof, versucht nochmal irgendwo die Füße wegzuflexen. Und ich will das jetzt nicht vertiefen, man kennt ja die Leute, die es vorhatten.
Wie, Joe Bausch, kriegen wir jetzt die Kurve zu Pink Floyd?
Pink Floyd, ich habe die mal gefahren irgendwie als Chauffeur während des großen Konzertes irgendwo The Wall in der Westfalenhalle in Dortmund und ich war der Chauffeur, der die Mannschaft und den Staff zwischen Dortmund und dem Breitenbacher Hof in Düsseldorf hin und her chauffiert.
Und die schönste Anekdote gibt's jetzt dann gleich nach Learning to Fly.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Joe Bausch, unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, also der Mann, der Pink Floyd gefahren hat und seinen Enkelkindern welche Anekdote erzählen wird?
Naja gut, es ist ja verjährt, deshalb kann man es erzählen. Ich habe damals als Student diesen Job und fuhr halt eben auch, also die Pink Floyd Bandmitglieder und den Staff irgendwie zwischen Hotel und Westfalenhalle hin und her und da hatte man verschiedene Aufträge, man musste natürlich auch irgendwelche Kupis transportieren, aber der heikelste Auftrag war natürlich... sondern du fährst jetzt dahin, dann holst du Koks ab und du bringst es bitte in das in das Hotel.
Also Dinge, mit anderen Worten, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen. Und wenn der Chauffeur dann ein Medizinstudent,
wenn man mich erwischt hätte, wäre das das Ende meiner Karriere gewesen, sicherlich.
Das war ihm klar.
Ja, ich habe damals natürlich gesagt, ich weiß ja nicht, was da drin ist. Ich bin hier nur der Chauffeur. Ich hole etwas ab und bringe etwas ins Hotel. Aber mir war klar, was es war. Und insofern bin ich ganz froh, dass es gut gegangen ist, zum einen. Und zum Zweiten, dass ich es heute auch erzählen darf, weil es lange her ist.
Ja. Apropos Drogen, wie haben Sie eigentlich diese Problematik der Drogen als Gefängnisarzt in Werl erlebt?
Na gut, wir haben eine rasante Zunahme der Drogenproblematik natürlich in den letzten 30 Jahren erlebt, in den letzten 35 Jahren. Am Ende kann man sagen, waren über 70% der jungen Frauen drogenabhängig und ungefähr roundabout 50% der Männer, wovon 30% im Knast konsumieren. So, das habe ich damit versucht zu lösen, indem ich einer der ersten Ärzte gewesen bin in Deutschland, der Patienten substituiert hat mit Methadon und Polamidon.
Ja.
Um halt diese ganze, diesen Drehtüreffekt von Sucht, Schulden machen im Gefängnis, Bindung an die Subkultur und so weiter, um das alles irgendwie mal aufzulösen, erschien mir das der richtige Weg und ich bin auch heute noch davon überzeugt.
Ist Ihnen das gelungen?
Ich glaube, dass mir zumindest es gelungen ist, den Stress, den ja Drogenabhängige im Gefängnis haben, dauernd etwas beschaffen zu müssen, etwas zu beschaffen, was ungefähr das Zehnfache von dem kostet, was es hier in Stuttgart am Bahnhof irgendwie kosten würde.
Ja.
Und dass dieser Stress wegfällt und vor allem, dass diese Menschen sich zu ihrer Sucht auch bekennen können, dass sie sagen können, ich habe das Problem, ich gehe damit zum Arzt und der Arzt verteufelt mich nicht, sondern er kann mir helfen. Und das ist ein riesiger Schritt, weil der Patient nicht auch noch gezwungen ist, über Jahre oder Jahrzehnte seine Sucht vor dem Arzt zu verbergen.
Ja.
Und das ist halt einfach nicht gut. Und das ist mir gelungen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was mich im Nachgang sozusagen auch zufrieden stimmt, dass ich das dort gemacht habe.
Drogen müssen ja auf irgendeine Art in den jeweiligen Knast reinkommen. Warum hat man dieses Problem niemals in den Griff bekommen?
Ja, weil so eine Anstalt riesengroß ist. Wir müssen überlegen, wir haben hunderte Meter von Mauern, da kann man was drüber schmeißen. Wir haben am Tag ungefähr 75 LKWs, die Materialien in die Werkstätten bringen. Da kann man das in Paletten packen, man kann es verpacken. Wir haben 1700 Besucher in der Woche, die halt am Körper, im Körper Drogen hineinschleppen können und so weiter. Man hat mittlerweile diese kleinen Spielzeugdrohnen, da kannst du locker irgendwo was dranhängen, was nur 10, 15 Gramm schwer ist und fliegst es sozusagen fast schon ans Zellenfenster. Wir überlegen ja schon, ob wir die Höfe mit Netzen überspannen und so weiter. Also das sind alles Einflugmöglichkeiten oder Einschleppmöglichkeiten, die es gibt und dem Herr zu werden ist halt schwierig und wenn man nicht will, dass man die Menschen hinter Trennscheiben sozusagen, wie wir das in Amerika kennen, so Trennscheibenbesuche, wenn man das nicht will, wenn man den Menschen auch gestatten möchte, dass sie ihre Frauen, ihre Kinder in den Arm nehmen können, dann wird man das Problem auch nicht 100% lösen können.
Sind Drogen das größte Problem im Knast?
Drogen ist ein großes Problem im Gefängnis, weil es A natürlich Abhängigkeiten schafft, weil es Verbindungen in die Subkultur schafft und weil es natürlich auch und Auseinandersetzungen auf dem Drogenmarkt schafft, die verschiedenen Gruppierungen, die darum kämpfen. Und das ist sicherlich ein großes Problem. Aber auf der anderen Seite glaube ich, wenn es sie nicht gäbe, gäbe es auch andere Probleme im Knast, nämlich dass die Leute aufrührischer werden, unzufriedener werden, nicht so viel betäubt.
SWR 1 Baden-Württemberg mit unserem heutigen Leutegast, mit Joe Bausch, der insgesamt 32 Jahre Gefängnisarzt war, leitender Regierungsmedizinaldirektor, war der letzte Dienstgrad, korrekt?
Klingt doch gut.
Klingt wunderbar. Das Zitat, das jetzt kommt, klingt auch sehr schön. Der Vorhof zur Hölle. Warum war Werl der Vorhof zur Hölle?
Ja gut, einfach weil es ein Hochsicherheitsgefängnis ist und es ist deshalb der Vorhof zur Hölle, so habe ich das beschrieben, weil es ist ganz einfach so, ein Verbrecher weiß zu Hause, meine Frau, meine Kinder, auch ein Teil meiner Nachbarn und Freunde sind keine Kriminelle, aber im Knast weiß er eines, der Typ, der mit ihm in die Zelle teilt, der im Stockbett über ihm schläft, der mit ihm zur Arbeit geht und zum Sport geht, ist auch ein Verbrecher und der ein oder andere ist härter als er selbst. Und das ist im Endeffekt das, was vielen zu schaffen macht.
Bis heute?
Das ist bis heute nicht anders geworden. Ich habe so viele, die von den ganz harten Jungs, die immer ganz froh waren, wenn sie eine Einzelzelle hatten, wenn sie sich zurückziehen konnten. Und ich dachte immer, warum machen die das? Einfach, weil sie klug genug waren, ihren Rückzugsort zu finden, wo sie ungestört sein konnten und auch sicher sein konnten vor den anderen.
Wie lange dauert es, wenn man halbwegs intelligent ist, sich im Knast zurechtzufinden und sich so eine Nische zu schaffen, dass man einigermaßen heil überlebt?
Na gut, wenn du nicht erfahren bist, dauert es länger. Wenn du ein Problem hast, wie beispielsweise, dass man denkt, du bist selbstmordgefährdet, dann dauert es auch länger, weil dann wirst du immer wieder mit Leuten zusammen untergebracht. Die ganz harten Jungs, die wissen, wie es geht. Die hauen gleich am ersten Tag einem aufs Maul und dann haben wir Sicherungsmaßnahmen für die nächsten Jahre oder Monate. Dann haben sie aber auch eine Einzelzelle.
Und die härtesten der harten Jungs landen dann irgendwann in der Sicherungsverwahrung. In Werl wird dieser Ort das Totenhaus genannt.
Ja, wir haben ja die größte Sicherungsverwahrung in Deutschland mit insgesamt über 140 Plätzen. Und es wird halt eben manchmal von einigen Kritikern wird es das Totenhaus genannt, weil halt dort auch Menschen teilweise bis ins Siechtum oder bis zum Tod halt eben auch verwahrt werden. Aber bei einer ganzen Reihe davon muss man es auch verstehen, weil es halt eben auch Verbrecher sind, die Verbrechen begangen haben, die so haarsträubend sind und die auch eben nicht behandelbar sind oder nicht zu erreichen gewesen sind mit den Mitteln des Strafvollzugs.
Also Sie haben, um mal einen Namen zu nennen, behandelt einen gewissen Frank Guss, der hat 4 Frauen auf bestialische Art und Weise umgebracht, ist dann von wem auch immer Rhein-Ruhr-Ripper genannt worden. Wenn Sie über den reden, müssen Sie deshalb vorsichtig sein, weil Herr Gust juristisch auch immer noch die ein oder andere Möglichkeit sieht.
Das ist klar, sind ja Persönlichkeitsrechte, die ihm ja nicht abhanden gekommen sind. Und es sind natürlich auch für mich die Verpflichtung zum Schweigen, die ärztliche Schweigepflicht. Und deshalb kann ich nur sagen, okay, das gibt es, weil es im Internet stand und weil es jeder weiß. Aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen und werde ich dazu auch nicht sagen, weil ich habe keine Lust, mich in den Knast hineinzureden. Wissen Sie, der Bruch der Schweigepflicht wird mit 2 Jahren Knast geahndet.
Mit oder also ohne Bewährung?
Ja, wahrscheinlich kriege ich, bei den Verdächtigungen, die in jüngster Zeit da waren, vermute ich, die werden es exekutieren und werden sagen, das ist ein Promi-Bonus auf keinen Fall. Und dann darf ich wie Boris Becker alleine in der Zelle hocken.
Also ein Name noch, der ja auch medial durch die Presse gegangen ist, Dieter Degowski, einer der Geiselnehmer von Gladbeck, da gab es ja vor 2-3 Jahren die Diskussion, darf so jemand in Freiheit kommen oder nicht?
Absolut. Ich habe mich ja damals auch dazu geäußert und deshalb kann ich das jetzt wiederholen. Sicher, jemand, der über viele Jahre seine Strafe absitzt, der bereut, der alles macht, was das Gefängnis an Therapien, an Behandlungsgeschichten ihm anbietet, das alles auch mitmacht, die Ausbildung, Psychotherapie, Antigewalttraining und. Wer das alles mitmacht, wer es schafft, über 25 Jahre sich nicht in der Subkultur wieder zu verlieren oder in der Subkultur zu organisieren, wer das alles macht, und dann auch eine vernünftige Prognose bekommt von verschiedenen Gutachtern, der wird entlassen. Und dafür bin ich auch und dazu stehe ich auch, weil die guten Risiken müssen entlassen werden.
Ja, und Degowski ist ja dann auch nicht mehr auffällig oder gar straf.
Nein, bis jetzt jedenfalls nicht. Und er ist ja auch schon seit, glaube ich, etwas vor mir entlassen worden.
Die Bilanz von 32 Jahren JVA Werl. Es wird sich etwas jähren am 30. Juni 1992, da ist es passiert und es ist, glaube ich, eine der schlimmsten Ereignisse gewesen, die Sie in Ihrem beruflichen und möglicherweise auch in Ihrem privaten, persönlichen Leben mitmachen mussten.
Na gut, es war ja auf jeden Fall eine sehr einschneidende Erfahrung, die mir unmittelbar, Gott sei Dank, erspart ist. Aber ich stand im OP und hörte dann, also 12 Kilometer weiter bei dir in der Krankenstation, findet eine Geiselnahme statt. Und damals haben die beiden Geiselnehmer, Heckhoff und Knickmeier, haben halt Geiseln genommen bei uns, mehrere Krankenpfleger, eine Zahnarzthelferin. Und die Geiselnahme ging über viele, viele Stunden.
Ja.
Die mussten sich teilweise, mussten Testamente schreiben, die Geiseln, die mussten sich verabschieden am Telefon, sich totstellen und ich will es im Einzelnen nicht vertiefen. Und dann wurden sie am Ende mit Benzin, mit medizinischem Benzin und Spiritus übergossen, mit Alkohol. Mhm. Und kurz beim Übergriff durch das SEK, der Todesschuss war angeordnet, hat Knickmeier dann zwei der Geiseln angezündet und die haben lichterloh gebrannt und einen Schwerstbrand verletzt, eine junge Zahnarzthelferin und einer Mitarbeiter. Und natürlich war
beide haben überlebt?
Beide haben überlebt, aber es natürlich eine ganze Reihe, keiner von den Geiseln hat jemals wieder irgendwo diesen Knast betreten können, weil sie schwerst traumatisiert gewesen sind. Die Mannschaft war dezimiert und das war für mich damals auch die Entscheidung, danach, ich kann die jetzt nicht im Stich lassen, ich werde jetzt bleiben und werde erstmal gucken, dass wir sozusagen aus den Trümmern wieder irgendwie was aufbauen können. Es war auch aus anderem Grunde eine schwierige Situation, weil ich natürlich die beiden Geiselnehmer, sowohl Heckhoff als auch Knickmeier, waren ja verletzt worden, anschließend bei uns im Krankenhaus behandeln musste. Also man kann sich vorstellen, wenn du den Verbrecher behandeln musst, der deine Mitarbeiter so malträtiert und angezündet hat, dann ist das der Lackmustest im Sinne von Empathie für den Arzt.
Dieser Knickmeier ist vor kurzem nochmal in die Schlagzeilen gekommen, weil er gerichtlich irgendwie erreichen möchte, dass er einen assistierten Suizid bekommt, wenn ich das juristisch halbwegs korrekt formuliert
habe. Ja gut, er besteht halt auf Gleichbehandlung im Sinne von, wenn ich meinem Leben ein Ende bereiten will, was ja jedem möglich ist, dann brauche ich ja jemanden, der mir das Medikament, das tödliche Medikament in die Hand drückt. Und das möchte er erreichen. Und gut, meine Ansicht dazu ist eine ganz einfache. Ich denke, es ist das übliche Querulatorium eines anpassungsgestörten Psychopathen, der halt einfach jetzt es nochmal genießt, mit so einer Nummer irgendwo in die Öffentlichkeit zu treten. Also, wenn er Hilfe braucht, ich bitte es ihm gerne an.
Sie haben, glaube ich, in fast 100 Fällen in Werl Suizid erlebt. In wie vielen Fällen haben Sie sich persönlich gefragt, ob Sie es hätten verhindern können?
In einer ganzen Reihe von Fällen. Ich kann in dem Augenblick, ich sage immer, ich kann mit den Fällen leben, in denen jemand bilanzierend sich gesagt hat, okay, ich bin Mitte 50, ich habe noch 20 Jahre Knast vor der Brust, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Damit kann ich leben. Aber die Fälle, wo junge Männer oder überhaupt junge Männer, die drogenabhängig waren, die teilweise psychotisch waren und psychiatrisch krank oder alteriert, wenn die sich umgebracht haben, so auch in der Verkennung, dann habe ich mich natürlich häufig gefragt, was hätte man anders und besser machen können, um das zu verhindern. Weil das sind schon auch, obwohl wir sehr, sehr viel tun, um Suizid im Knast zu verhindern, passiert es halt immer wieder und die hätte ich mir gerne gespart, sage ich mal ganz ehrlich.
SWR1 Leute heute Vormittag mit Joe Bausch, der viele Jahre und Jahrzehnte als Gefängnisarzt gearbeitet hat, parallel dazu immer auch als Schauspieler unterwegs war und dann auch noch obendrauf das ein oder andere Buch geschrieben hat. Schreiben Sie nachts meistens?
Am liebsten schreibe ich nachts, weil das ist meine kreativste Zeit, also irgendwie so zwischen 9 Uhr abends und 3 Uhr abends.
Früher mit vielen Zigaretten?
Und früher heute? Mit vielen Zigaretten und ein bisschen Wein, damit man es übersteht, damit man ein bisschen Spaß hat.
Der Wein ist geblieben und die Zigaretten fehlen.
Der Wein ist geblieben, die Zigaretten sind seit 3 Monaten oder 4 Monaten, bin ich die jetzt los.
Also wie geht's Ihnen?
Ich weiß es nicht, ich sehe noch keinen großen Unterschied, ehrlich gesagt.
Wie groß sind die Entzugserscheinungen?
Manchmal träume ich noch nachts davon und entdecke, werde wach und habe die Hand noch so vom Gesicht.
Ich darf Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, das lässt im Lauf der Zeit und im Lauf der Jahre nach.
Danke für diesen therapeutischen Hinweis. Auch Ärzte brauchen manchmal Zuspruch.
Maxima Culpa, Titel Ihres neuen Buches. Maxima Culpa, höchstmögliche Schuld. Das heißt, Sie haben in diesem Buch Leute porträtiert, die schlimme und schlimmste Dinge getan haben, die Sie, Frage, auch persönlich gekannt haben, erlebt haben?
Ein Teil, das darf ich ja verraten, habe ich persönlich auch kennengelernt. Aber mir ging es halt eben auch darum, sage ich mal, Tätertypologien zu zeigen, also Verbrechen die uns halt eben zu Recht entsetzen oder für die es halt eben die höchste Strafe gibt, weil diese Menschen die höchste Schuld auf sich geladen haben.
Bestimmte Dinge auch beim Lesen bleiben absolut rätselhaft. Also Beispiel Klaus O., das ist dieser Mann, der in seinem Leben eigentlich nie aufgefallen ist und irgendwann hat man rausbekommen, dass er seine Arbeitskollegen, die ihm nichts getan haben, dass er die vergiftet haben. Einer beispielsweise ist dann ins Wachkoma gefallen und dann schlussendlich auch gestorben.
Jetzt wird das Verfahren deshalb nochmal neu eröffnet, weil jetzt eines der Opfer nach jahrzehntelangem Elend und Kampf gestorben ist. Aber klar, ich meine, da fragt man sich natürlich, was treibt so einen Menschen um? Jetzt hat der selber ja relativ wenig dazu beigetragen, das zu erhellen. Er hat also Gespräche mit Psychiatern oder mit Gutachtern abgelehnt. Das passt auch eben zu diesem Menschen dazu. Und insofern lässt es natürlich auch Raum für Spekulation.
Und er hat, glaube ich, in dem ersten Gerichtsverfahren nur einen einzigen Satz gesagt: Ich schließe mich den Ausführungen meines Verteidigers vollumfänglich an.
Ja, das war der einzige Satz, den er zu all dem gesagt hat, was natürlich nochmal irgendwie ein Faustschlag in das Gesicht der Angehörigen ist oder auch der Opfer, weil man natürlich gerne gewusst hätte. Aber selbst wenn man was gewusst hätte, hätte das alles ja nicht ausgereicht zu verstehen. Was will denn jemand erzählen, dass man verstehen konnte? Dieser Student, der hat ihm nie was getan. Zudem, die hatten so gut wie keinen Kontakt. Man muss ja sagen, dieser Mann hatte ein behindertes Kind, war ein absoluter Kontrollfreak und konnte wahrscheinlich nicht verknusen, dass er etwas hatte in seinem privaten Leben, was er nicht kontrollieren konnte. Das ist so ungefähr die Theorie dahinter. Und hat halt angefangen, Arbeitskollegen sukzessive zu vergiften, hat zu Hause auch experimentiert. Was der da in seinem Keller hatte, das verstößt normalerweise gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, was da an Schwermetallen und Giften und so weiter vorgehalten wurde. Und alle waren fassungslos, als man ihn halt eben überführt hat, weil man irgendwann eine Kamera in diesem Frühstücksraum installiert hat und dann plötzlich gesehen hat, dass dieser Misanthrop, und der war er, war ein Kontrollfreak, er war jemand, der leicht explodiert, den man ungern angesprochen hat, der so für sich blieb. Also einer von der Sorte, Kopfhörer auf, steht an der Drehbank, bleibt da, reißt seine 8 Stunden ab und geht nach Hause.
32 Jahre Gefängnisarzt in der JVA in Werl. Sicherungsverwahrung, ein großes Thema. Wir haben eingangs der Sendung drüber gesprochen. Ich habe irgendwo eine Zahl gelesen. 600 Männer in Deutschland sicherungsverwahrt und 2 Frauen.
Ja.
Stimmt die Zahl?
Ja.
Okay. Das bedeutet Zeit. Gewalt und Mord ist männlich.
Ja, wir Kerle haben mit dem fehlenden Ärmchen auf dem Y-Chromosom offenbar unsere große Last. Das Böse scheint tatsächlich männlich zu sein. Wenn man diese Verurteilungszahlen sieht jedenfalls und die Zahlen der Insassen. Und das ist natürlich auch spannend, das herauszufinden. Ist das so? Ist es wirklich so, dass die Frauen die besseren Menschen sind? Oder sind sie einfach nur besser im Morden und im Umbringen? Oder machen sie es geschickter? Oder werden sie seltener verdächtig? Oder wie auch immer. Aber selbst wenn man das alles berücksichtigt, erklärt das noch nicht diese große Differenz.
Eben. Sie haben, was Frauen angeht, eine Frau erlebt, die in einem Konzentrationslager der Nazis als Aufseherin schreckliche und schrecklichste Dinge getan hat, die dann später nach Amerika gegangen ist, geheiratet hat, also nach dem Krieg. Hermine Ryan, wie haben Sie diese Frau abgespeichert?
Naja, das war ja damals eine ältere Dame, graue Haare, irgendwie Anfang 70. Also meine Tochter ist in dieser Zeit geboren, als ich die Begegnung mit ihr hatte. Also eigentlich jemand, wo man sagte, prima vista, da hätte ich mein Kind so in Betreuung gegeben. So die ältere Dame, die Oma, die drauf aufpasst. Und natürlich war sie dann mittlerweile ja schon fast, knappe 50 Jahre, über 40 Jahre, hatte sie ja schon Distanz zu ihren Taten. Und was mich am meisten erschreckt hat in diesem Kontext war, dass diese Täterinnen, ich habe ja auch die Täter auch später erlebt, dass die die kamen ja aus normalen bürgerlichen Verhältnissen, die kamen ja nicht aus dem Plattenbau, die waren ja teilweise gut situierte, in die Gesellschaft integrierte Menschen, die musste man nicht resozialisieren, sondern die musste man für Strafen nochmal verantwortlich machen, die sie in jungen Jahren begangen hatten. Aber dass die alle, oder die wenigsten davon, auch nur einen einzigen Satz darüber verloren haben, dass sie das, was sie getan haben, bereuen. Und das, was sie getan hat, war ja Furchtbares.
Ja.
Und dass da niemals ein Satz von Einsicht oder von Reue kam, das hat mich schon betroffen gemacht.
Sie haben auch ein paar Frauen der zweiten Generation der RAF, der Roten Armee-Fraktion, erlebt. Wie erinnern Sie sich an diese Begegnungen?
Ja, das waren schon imponierende Momente, aus dem einfachen Grunde, weil diese RAF-Frauen, die da hungerten, um informationelle Zugänge zu Presse und Medien und Zeitungen zu bekommen, die waren härter als die Kerle, sage ich immer. Die, wenn Frauen sich das vornehmen, die ziehen es durch.
Also Inge Fied beispielsweise, Inge Fied, vor kurzem Adler gestorben. Schulz
und so weiter und so fort. Die haben es durchgezogen, also die waren schon noch verbohrter, wie ich fand, und konsequenter. Und es war für mich natürlich was Besonderes, weil ich habe vorweg in der Theaterwissenschaft in jungen Jahren Agitprop-Theater gemacht, also auch irgendwie gekämpft für das Proletariat und gegen den Kapitalismus. Aber ich habe mich natürlich diesem Weg nicht angeschlossen. Und auf einmal stehst du im weißen Kittel auf der anderen Seite des Bettes und redest mit jemandem, die einen ganz anderen Weg gegangen sind. Und imponierend war halt, dass die sich mitten unter Straftätern und Straftäterinnen halt eben ganz anders gerierten. Die fühlten sich auch nicht als Verbrecher, sondern die fühlten sich ja eher als politische Gefangene. Und das hat es natürlich den Umgang unheimlich schwierig gemacht.
Ja, was aber nichts daran ändert, dass wenn man
dass sich die Verbrechen Bilanz begangen anguckt, haben.
Dass sie schlimmste Verbrechen
ja, absolut, begangen absolut, haben. Absolut, das muss man in diesem Kontext immer auch mal festhalten. Ja.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Joe Bausch, der auch Schauspieler ist und eine gewisse Wiedererkennbarkeit hat, optisch gesehen, was einen gewissen Dominik Graf, mal Regisseur, bekannter, dazu gebracht hat zu sagen, dich lasse ich einmal durchs Bild laufen, danach vergisst dich keiner mehr.
Das ist ein wunderbares Kompliment, wie ich finde. Ich bin Dominik bis heute dafür dankbar und er hat ja auch recht.
Er hat insofern recht, als wenn wir mal den Rechtsmediziner Dr. Josef Roth beiseite lassen, sie ansonsten hauptsächlich Kriminelle, Verbrecher, Totschläger, Zuhälter.
Das ist meine Rollentypologie. Also für unser Lehrer Dr. Specht hat es nicht gereicht und auch in der Sachsenklinik ist kein Platz für mich gewesen. Also das ist halt eben auch ein Teil des Schicksals, aber ich bin ihm durchaus dankbar, weil ich habe einen guten Wiedererkennungseffekt und das ist so geblieben. Und das heißt, man kann mich auch für kurze Einsätze gebrauchen. Kurz und nachhaltig.
Kurz und nachhaltig sind die Einsätze im Regelfall auch im WDR-Tatort. Also Dr. Josef Roth ist ein eher knurriger Westfale, der wenig spricht.
Kein Freund des Schachtelsatzes, sagt mal einer. Ja. Nein, aber er ist nah an der Realität, glaube ich. Also ich werde immer gefragt von Kollegen, also von richtigen Rechtsmedizinern oder von Ärzten, die mir sagen, weißt du, deine Darstellung des Rechtsmediziners ist noch am nächsten an dem, was in der Realität passiert und so. Dafür sind sie mir ganz dankbar. Ja, gut, es hat natürlich auch was damit zu tun, wenn du auch im echten Leben Arzt bist zusätzlich. Das kannst du ja nicht verleugnen. Das heißt, du wirst natürlich auch in deiner Rolle ein bisschen so verändern, dass man halt eben was selbst erträgt.
Und ein Stück weit sind sie ja sowas wie der asketische Gegenentwurf zu Professor Börne aus Münster.
Genau, es gibt den einen, der viel redet und der andere, der halt nur macht.
Jan-Josef Liefers, Schauspielerkollege, den Sie auch relativ gut kennen, der ja im Zusammenhang mit Corona mal, glaube ich, auch Unterschriften gesammelt hat. Haben Sie mit ihm mal drüber geredet?
Na gut, ich habe ihm nur mal irgendwo bei irgendeiner Gelegenheit gesagt, das war jetzt nicht der glücklichste Moment, den du dir ausgesucht hast, weil es war gerade in der Zeit, ich war gerade unterwegs und habe mein Gesicht hingehalten als Arzt und war in Impfmobilen unterwegs, in Impfzentren unterwegs und habe also sozusagen meine Lanze gebrochen und mein Gesicht eingesetzt für das Impfen. Und dann kam aus seiner Ecke, sagen wir so, etwas sehr unglücklich Kritisches. Ich glaube, dass eine ganze Reihe der Kollegen also auch hinter die Fichte geführt worden sind mit dieser Aktion und dachten, na hey, ist ja toll. Wir haben zwei Sachen festgestellt. Man sollte sich als Nichtarzt nicht unbedingt zu medizinischen Themen äußern. Und zweitens, man muss auch akzeptieren, dass wir Deutsche für Sarkasmus keine Antenne haben.
Sind Sie persönlich gut durch die Corona-Zeit gekommen?
Ja, ich bin gut durchgekommen. Ich habe sehr viele Patienten glücklich gemacht. Zum ersten Mal nach vielen Jahren im Gefängnis, wo ich keine dankbaren Patienten hatte, habe ich geimpft, was das Zeug erhielt, und habe hunderte Patienten gehabt, die danke und schön, auch das klappt hat, schön sie kennenzulernen. Kann ich noch ein Autogramm haben, die ganz glücklich mit ihrem Impfpass losgezogen sind, weil meine Unterschrift drin war und so weiter. Das war eine so positive Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Und insofern war es auch eine schöne Erfahrung, mal dankbare, enthusiastische Patienten zu haben.
Sind Sie selbst Corona-frei geblieben?
Ich bin bisher toi toi toi, dank Impfungen und Boostern und auch natürlich einer gewissen Vorsicht, aber auch natürlich Glück, Corona-frei geblieben, ja.
25 Jahre WDR Tatort mit Joe Bausch, mit Dietmar Bär, mit Klaus Behrendt. Ich vermute mal, Joe Bausch, da ist inzwischen eine schöne und stabile Freundschaft entstanden.
Absolut. Die ist natürlich durch diese lange gemeinsame Arbeit auch entstanden, aber natürlich auch durch 25 Jahre Tatortverein Straßenkinder der Welt, also gegründet nach meinem ersten Tatort Manila. Er hat sich ja dann einen Verein gegründet, wo ich auch dann bald Mitglied geworden bin. Und das ist natürlich etwas, was uns in besonderer Weise verbindet. Gemeinsame Reisen auf die Philippinen oder sonst wohin. Gemeinsame Aktionen auch für den guten Zweck, um Geld beizuschaufeln für diese Geschichten. Und das ist schon mal etwas, was das noch mehr intensiviert hat.
Wie lange macht ihr diesen Job noch? Beim WDR sind da Verträge?
Ich habe keinen langfristigen Vertrag. Was die beiden haben, weiß ich nicht. Ich habe nur gesagt, solange ich keinen Rollator brauche, um zur Leiche zu kommen und alleine, ohne dass mich einer stützen muss, wieder aufstehen kann, will ich das gerne noch machen. Und wir gucken auf eine gute Zeit zurück und sind gespannt auf das, was noch kommt. Und, die Zuschauer mögen uns. Also es kann noch eine Weile dauern.
Also die Quoten sind stabil und Absolut. Das ist ja heutzutage schon eigentlich ganz unwichtiger Maßstab.
Absolut, immer noch.
Das Schöne an Ihrem Job, letztlich auch an meinem Job ist, jetzt kommen wir auf zwei Namen, die wir beide in unterschiedlicher Funktion erlebt haben oder erleben durften. Maximilian und Maria Schell.
Das ist böse.
Warum ist das böse?
Naja, gut, nicht böse, ist lange her. Ja. Man hat immer das Gefühl, wenn man an sowas erinnert wird, es wird an den Krieg erinnert.
Es macht einen nicht jünger.
Es sind so die Momente, wo meine Tochter sagt, Papa, du warst schon im Krieg, oder?
Trotzdem, lassen wir den Krieg mal beiseite. Wie nah sind Sie Maria Schell gekommen?
Nicht so sehr nah, aber ich habe sie kennenlernen dürfen im Haushalt von einer guten Freundin in Bochum. Aha. Zu Bochumer Schauspielzeiten, als dann noch
da hat sie Zadek gespielt.
Und so weiter, da spielte sie Turm zu Babel in der Inszenierung von Arabal. Und ich werde es nie vergessen, also Arabal war schon ein Wahnsinniger, was der so trieb, das kann man gar nicht beschreiben um diese Zeit.
So schlimm?
Das war ganz schlimm. Also in der sechsten Reihe habe ich solche Selbstbefriedigungsaktionen selten erlebt von einem Regisseur. Und auf der Bühne stand halt Maria Schell und mit ihrem Anwalt. Und es wurde diskutiert, ob jetzt das so oder so oder so gesagt werden durfte. Und sie hatte so alle anzüglichen Stellen im Text sollten irgendwie gestrichen werden. Und das fand ich schon irgendwie... besonders auffällig, weil ansonsten war sie eben nicht spröde.
Nicht spröde heißt?
Sie war schon dem, allem, was Spaß macht, zugetan.
Maximilian Dito?
Nein, den habe ich gar nicht so gut kennengelernt. Mal ganz kurz, bei einer ganz kurzen Begegnung irgendwo während der Dreharbeiten zu dem Film Marlene über Marlene Dietrich seiner Zeit. Und da kann ich gar nichts zu sagen. Wir waren ja natürlich auch, ich war jung und man war ergriffen. Okay, ja. Man war ja meistens ergriffen.
Also ich kann im Falle Maximilian Schell, mit dem ich meine Sendung machen durfte, sagen, auch er war dem anderen Geschlecht durchaus zugetan.
Das ist ja auch nichts, was irgendwo ehrenrührig ist. Ich finde, wir müssen wieder mal dahin kommen, dass wir zugeben müssen, dass es so etwas wie Reiz gibt, dass etwas wie Sexualität ist. Die Frage ist nur, wie wir das alles anbringen, wie wir es ausleben und dabei niemanden verletzen. Und das ist halt natürlich etwas, das lernen wir.
Ein wunderbares Schlusswort, weil dieses Fass können wir hier und heute nicht mehr aufmachen.
Okay, das heißt jetzt Schluss.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute,